und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Modern Work to Go. Hier ist wieder der Florian und heute sind wir live einmal in einem Tiny House und wir sind in Köln und ich habe die Jule neben mir sitzen, die ich schon die ganze Zeit mal im Podcast haben wollte. Wir sind heute auf der Zukunft Personal Europe und zwar in Köln und ich dachte mir, wen kann ich Besseres fragen für diesen Podcast, für diese Folge, um über die Zukunft zu reden, als die Jule. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Wenngleich ich sagen muss, Florian, wir haben ja gerade ganz kurz über Tiny House gesprochen. Noch schöner wäre, wenn wir jetzt hier auch Urlaub machen können. Also nicht auf der Zukunft Personal, sondern in so einem Tiny House.
Ja, wir haben eben gerade schon gesprochen. Also ist wirklich ein toller Urlaub. Ich kann dir das sehr empfehlen.
Gute Urlaubsform.
Gibt eine eigene Kategorie mittlerweile dafür auf den einschlägigen Portalen. Musst du wirklich mal schauen. Gibt es auch am Strand.
Okay, ja, genau.
Die einzelnen Wagen. Aber das können wir vielleicht im Nachgang noch mal klären. Wir wollen ja heute über dieses Thema Zukunft sprechen. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, du warst ja schon mal auf der Zukunft Personal, glaube ich.
Ja, ja.
Erzähl mal so ein bisschen, was dich damit verbindet.
Das ist in der Tat ganz spannend, weil ich, also was heißt spannend, ich war das erste Mal hier, nachdem ich aus meinem Angestellten-Dasein, wo ich ja eigentlich auch in einer anderen Branche sozusagen unterwegs war, ich war ja viele Jahre bei der Deutschen Lufthansa und habe da Kundenforschung gemacht, war also eher in diesen Gefilden unterwegs und habe mich dann selbstständig gemacht und bin dann zum ersten Mal auf die Zukunft Personal und das war so ein Gefühl von, wenn du auf eine Messe gehst, hast du ja so das Gefühl, ich gehöre hier zu dieser Bubble dazu. Und das Gefühl hatte ich noch nicht. Also, weil das war ja ganz neu für mich. Und ich kam dann hierher und dachte, ah, das wird jetzt vielleicht deine neue Bubble. An diesen Moment kann ich mich sehr gut erinnern. Heute, 10 Jahre weiter oder mindestens 10 Jahre weiter, steige ich in ICE und da habe ich schon die ersten Bekannten getroffen und so geht das wahrscheinlich mutmaßlich heute den Tag weiter. Also ich bin angekommen in der Bubble.
Ja. Sehr schön. Erzähl trotzdem mal so ein bisschen was über dich. Was macht dich aus? Warum bist du in diesem Bereich aktiv?
Das sind für mich fast zwei unterschiedliche Dinge. Also vielleicht mal ganz gut der Form halber. Also ich bin zum einen Organisationsberaterin, habe eine systemische Ausbildung, bin aber auch immer sehr methodisch unterwegs, weil ich ja, wie gesagt, aus der Forschung, Sozialforschung komme. Also Empirie und so ist mir verwandt oder bekannt. Und das beschreibt, sagen wir mal, zu einem Teil das, was ich bis 2020 komplett gemacht habe, also sehr viel Prozessbegleitung. Also ich glaube, die Menschen können sich was vorstellen. Und dann kennen mich wahrscheinlich die meisten durch auch meinen Podcast Good Work, den ich 2020 ins Leben gerufen habe und zunächst als eine Feldforschung, um einfach zu sehen, wie gehen die Menschen mit den Veränderungen in der Arbeitswelt um, die sich vor dem Hintergrund der Pandemie ergeben haben. Also es war wirklich eine relativ strukturierte Kiste, habe da auch ein Buch zugeschrieben und mittlerweile läuft der Podcast immer noch als ganz normales Interviewformat, so wie wir beide jetzt auch miteinander sprechen. Fast 300 Folgen bei Brand 1 im Netzwerk, mittlerweile auch, darf ich sagen, dauerhaft unter den Top 10 beim Management, also recht erfolgreich.
Ja. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich. Ich weiß, dass viele Leute, die mit Cyber zu tun haben, dich immer wieder gerne bei uns auf den Bühnen sehen wollen. Mhm. Da kann ich eigentlich direkt mal ein Zitat bringen aus letzten Jahr November. Du warst bei uns auf der Tools for Agile Teams aktiv und eine Teilnehmerin hatte gesagt, wenn ich die Chance habe, mit einer Person mal Mittagessen zu gehen, dann wähle ich die Jule.
Oh, wow.
Und ich glaube, das war das größte Kompliment, was du an dem Tag hättest bekommen können.
Also das ist das größte Kompliment, was mir je gemacht wurde. Also zum Thema, mir schreiben zum Glück inzwischen viele Menschen. Und zwar in jede Richtung. Also die Bezug nehmen auf den Podcast, es ist ja, du kennst das, auch ein bisschen ein einsames Geschäft. Man sitzt da vor seinem Mikrofon und im Grunde weiß man ja nicht, wer hört das? Hört das überhaupt jemand? Oder was geht in den Menschen vor, wenn sie das hören? Und das hat sich in den letzten 1-2 Jahren verändert. Das kommt doch relativ regelmäßig Zuschriften. Was ich spannend finde, auf den Plattformen wie Spotify, kannst du ja auch kommentieren, da kommen dann auch immer mal wieder, ich sag mal freundlich gesagt, kritische Aussagen, wo ich sage, also wer macht sich die Mühe, wenn ich mir schon die Mühe mache? Also nochmal ganz kurz, kleiner Appell, nicht nur für Good Work, sondern auch für Modern Work to Go, an euch da draußen. Wenn euch was an einem Podcast nicht gefällt, schreibt es den Menschen direkt. Wenn es euch gut gefällt, schreibt es auf die Plattform, nicht andersrum.
Das stimmt, das wäre schön, wenn es so ist. Aber ja, man sitzt so ein bisschen an der Seitenlinie und muss immer ein bisschen beobachten, was die Leute dann gefällt und gucken. Aber das ist ein gutes Thema, weil da werden wir jetzt gleich mal ein bisschen einsteigen. Mhm. Ich habe mich dem Podcast heute ein bisschen zweigeteilt. Zum einen, okay, weil du hier bist, wird es einmal um dich als Person gehen. Oh, wow. Und wir werden natürlich auch noch ein Fachthema aufmachen, und zwar über die Zukunft reden. Das stellen wir mal in die Zukunft. Ich möchte erst dich noch mal ein bisschen challengen. Du stellst deinen ZuhörerInnen ja auch, deinen Gästen ja auch ganz, ganz viele Fragen. Manchmal ja auch ganz fiese Fragen.
Fies?
Ja, ja, du fragst auf jeden Fall schon mal im Detail auch nach. Also du lässt es nicht oberflächlich stehen. Und dazu habe ich einfach mal auch natürlich Gemini ein bisschen befragt und gefragt, was denkst du denn über die Jule? Und habe dann selber auch nochmal so ein paar Folgen mir zuletzt angehört und dachte, okay, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen.
Jetzt
und
bin ich gespannt.
Jetzt bin ich auch gespannt, was du antwortest. Ich muss es mal so ein bisschen auch diesmal vorlesen, weil ich habe mir die Fragen dann auch sehr genau ausgedacht, worum es geht. Also, du und dein Podcast, ihr beobachtet ja vor allem sehr viel von der Seitenlinie. Manchmal ein bisschen satirisch, manchmal ein wenig ironisch. Du hast auch einen Begriff dafür, wie du dich gerne bezeichnest.
Ja.
Wie nennst du den?
Ich denke mal, dass du darauf hinaus willst. Das ist die Arbeitsfeuilletonistin.
Genau, erklär dir doch mal ganz kurz, was das bedeutet.
Ja, also Feuilleton kennt ja wahrscheinlich jeder so als Schlagwort. Ja, Feuilleton ist zunächst mal, kommt es ja aus der Medienwelt, aus der Pressewelt eigentlich, das Feuilleton. Beobachtet das kulturelle Geschehen. Also durchaus auch mit einem breiten Blick. Also es geht immer um Kultur. Und zwar im engeren und weiteren Sinne. Also ein Feuilletonist hat immer auch eine gewisse Distanz zu der Sache, beobachtet kulturelles Geschehen, sortiert es, bewertet das, ordnet das ein. Und irgendwann kam mal dieser Begriff, dass jemand zu mir sagte, du bist ja wie so eine Feuilletonistin. Und dann sagte ich, stimmt, eigentlich bin ich wie eine Arbeitsfeuilletonistin. Das klingt ein bisschen anmaßend, ist es vielleicht auch, ja. Und klingt vielleicht auch ein Stück weit so, ja, bist du nur die Schlaufrau am Rand steht und alles besser weiß? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, sondern ich teile Beobachtungen, sortiere das, verbinde die Dinge, die ich sehe und beobachte. Und natürlich kann ja jeder für sich entscheiden, ob er da mitgeht oder nicht.
Ja, du siehst auf jeden Fall die Nuancen in der Arbeitskultur. Wenn du jetzt eine Narrative dir geben solltest, welche würde stimmen? Eher mehr so dieses Ironische von außen drauf gucken, so mit Augenzwinkern. Ist ja auch manchmal ein bisschen der Arbeitskultur. Das, glaube ich, weiß jeder von euch da draußen. Da läuft nicht immer alles perfekt. Ist es auch so ein bisschen dieses, okay, mit dem Augenzwinkern, wir gucken mal drauf und ja, wir wissen, da ist ein Fehler. Oder ist es auch schon so ein eher lernender Aspekt, dass du sagst so, ich versuche den Leuten das beizubringen, wie es sein könnte oder welche Reflexionsfragen man sich stellen sollte. Welche Narrative würde auf dich zutreffen?
Das ist eine sehr schöne Frage, Florian. Und ich habe sie für mich noch nicht vollumfänglich beantwortet. Also erstmal zum Thema Ironie. Ich hatte hier neulich die Gelegenheit, mal in einem Podcast, jetzt fällt mir tatsächlich der Name nicht ein, ich glaube, er heißt Humor sucht Führung oder Führung sucht Humor von Eva Ullmann. Da haben wir wirklich eine Stunde über Humor und mein Humorverständnis gesprochen. Ironie zum Beispiel würde ich jetzt gar nicht so unbedingt für mich in Anspruch nehmen. Ironie ist wahnsinnig anspruchsvoll. Ja, wird auch sehr oft missverstanden. Humor ist sicherlich etwas, was ich sehr, sehr stark bewusst und auch unbewusst in beide Richtungen einsetze und zum Sortieren, weil Humor macht zwei Sachen. Humor sorgt dafür, dass ich mich selbst von meinem eigenen Elend ein Stück weit distanzieren kann. Also wenn ich über mich lache, kann ich nicht gleichzeitig mich beweinen. Und das ist eine sehr starke Intervention. Und gleichzeitig ist Humor aber auch etwas, was sehr verbindet. Also wir mögen Menschen in der Regel sehr gerne, wenn sie eine ähnliche Art von Humor haben. Und da sind wir fast bei deinem anderen Punkt. Humor hilft zu lernen. Weil in dem Moment, wo ich erstmal lache, wehre ich nicht ab und denke über etwas nach. Und diesen, wenn du so willst, Trick, Taschenspielertrick, mache ich mir sehr oft zunutze. Dazu spitze ich zu. Das mag manchmal ironisch rüberkommen. Ehrlicherweise ist es manchmal auch so ein Sprachwitz, eine Analogie. Und die schon auch mal, ich hau dann manchmal einen raus. Und dann spüre ich auch, dass die Leute erstmal lachen und quasi im Lachen merken.
Ja, ein Stück Wahrheit dahinter.
Ja, Mist. Die meint ja vielleicht sogar mich.
Ja, ich glaube, so ein bisschen Humor im Büro würde vielleicht gut tun an der einen oder anderen Stelle.
Also wir müssen nicht gleich alle rumstrombergern, ja, um mal den Begriff zu nehmen. Aber ohne Humor wird es verdammt schwer mit dem Lernen. Und wie du sagst, also beides ist mir wichtig. Das Sortieren und vielleicht ist das sogar eine Voraussetzung, um Dinge zu lernen.
Ja, sehr schön. Wenn du jetzt ein unscheinbares Detail aus dem Arbeitsalltag, aus dem Büro nehmen könntest, was die aktuelle Arbeitskultur am besten beschreibt, könntest du dir da irgendwas rauspicken? Auch gerne den Stromberg. Also ja, sozusagen, ja. Was ist so typisch?
So typisch. Also wahrscheinlich ist es sowas wie die Teams-Applikation. Ja, wenn du jetzt was wirklich Haptisches meinst. Also vor 2020 hätte ich definitiv den Post-it-Block genannt. Hm. Ja, als Artefakt. So, das steht für mich so für was. Und jetzt würde ich vielleicht die Kopfhörer nehmen. Ja, ich nehme mal die Kopfhörer. Die sind für mich sehr, das ist sowas von 2023, 2024 Kopfhörer. Ja.
Ja. Ja, können wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr, sehr gut
dafür
vorstellen.
Dafür muss ich nicht mal Podcaster sein. Das können jetzt alle, die uns zuhören, nachempfinden.
Ja. Gehöre ich leider auch dazu.
Ja, Kopfhörer sind schon echt. Und denk einfach mal 10 Jahre zurück. Wer hätte bei Arbeit sofort an Kopfhörer gedacht?
Kein Mensch.
Ja, und heute ist das schon für viele ein wichtiges Arbeitstool.
Ja, das stimmt. Wenn nicht sogar vielleicht wichtiger als der Rechner, der vor einem steht in dem Moment, solange man das Handy hat. Hm. Ja, sehr schön. Dann lass uns dabei bleiben. Ich habe noch überlegt, nehmen wir das Wort New Work auch einmal hier mit rein. Welchen Trend trägt denn die größte Ironie deiner Meinung nach aus dem New Work Kontext, den es nicht gebraucht hätte?
Also erstmal ist, ja, oh, da fällt mir ganz viel zu ein. Also New Work ist ja, auch schon mal deshalb sehr, sehr lustig, weil wir seit 40 Jahren über das Gleiche reden und es immer noch neu nennen. Also das finde ich sehr, sehr witzig. Darüber kann ich sehr herzhaft lachen. Und die Ernsthaftigkeit, mit der manche New Work-Apologeten versuchen, das einzuführen, also ich bleibe jetzt mal bei der engen Schule, ist ein Widerspruch in sich. Also ich kann nicht New Work predigen und gleichzeitig predigen. Also New Work predigen geht eigentlich nicht. Ja. Und auch uneigentlich nicht.
Also die Ironie in sich selbst.
Das ist ein Widerspruch in sich und sowas finde ich zutiefst humorvoll und komisch. Also finde ich sehr unterhaltsam. Ja? Also da war sie, die Ironie. Nein, das unterhält mich, weil da fällt das niemand auf, dass es nicht geht. Ich kann nicht New Work predigen. Das finde ich noch witziger als die Menschen, oder ohne jetzt Menschen abstempeln zu wollen, die unter New Work Tischkicker und Homeoffice verstehen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Simplifizierung, aber die ist wenigstens geradeaus. Ne? Das andere ist ein Widerspruch in sich, also ein echter, riesiger, blinder Flatschen. Das ist kein Fleck, das ist ein richtig großer Flatschen.
Fühlt sich ja auch jeder berufen dazu, auch den heiligen Gral irgendwie gefunden zu haben, was es denn jetzt als Framework vor allem auch immer sein sollte, um dann zu sagen, ihr müsst das, das und das machen. Und das ist auch etwas, wo ich dann immer sehr stark anspringe und sage, nee, das ist kein Framework.
Und du sitzt ja in der Mitte von diesen Phänomenen. Also ich meine, Agilität, wir hätten jetzt New Work austauschen können, ist ja eine genau allergleiche Symptomatik oder Dynamik. Sagen wir es mal so. Auch da wieder, ich kann es eigentlich nicht, ich kann es nicht implementieren, ich kann es nicht anordnen.
Das stimmt. Es ist auf jeden Fall ein bisschen philosophischer im Hintergrund. Mhm. Aber lass uns dann auch nochmal in die Vergangenheit springen. Mhm. Du hast ja selber gesagt, du hast eine Konzernhistorie. Mhm. Was aus der alten Welt sollten wir uns denn auch für die Zukunft bewahren? Was sollte niemals verschwinden?
Ja, also gut, ich komme ja aus einer doppelalten Welt. Also zum einen liegt mein Angestellten-Dasein inzwischen auch schon etliche Jahre zurück. Es gab noch nicht sowas wie eine Pandemie, die uns über das Thema des, wie wollen wir physisch betrachtet zusammenarbeiten, nochmal ganz neu hat nachdenken lassen. Von daher, da sieht die Welt inzwischen auch, selbst in den allergleichen Kontexten, anders aus. Aber ich würde sagen, das Miteinander war schon anderes. Also eine Verbindlichkeit von Teamzugehörigkeit wurde da schon als sehr wichtig und sehr wesentlich empfunden. Ja. Und auch, das hängt jetzt natürlich auch so ein bisschen drauf an, das gilt vielleicht auch nicht für jeden Konzern in der Ausprägung, ich kann das ja sagen, ich war bei der Deutschen Lufthansa, da war natürlich schon eine wahnsinnige Markenheritage. Mhm. Also auch so diese Identifikation mit dem Kranich, die war enorm. Das ist gut und schlecht zugleich, also ich würde aber sagen, das Gute überwiegt. Also sich mit etwas zu identifizieren, hat zunächst mal ganz viel Erklärendes und Positives.
Ja, gibt ja auch so ein bisschen so dieses Thema Purpose, wenn man sagt, ich fühle mich da drin wohl, was die Firma macht, das Produkt mag ich oder den Service. Das gibt ja auch eine gewisse Energie und macht einen ja auch stolz. Mhm. Also gerade wenn man dann hier so Pilot oder Pilotin dann ist, das macht einen in irgendeiner Form ja auch stolz. Und wenn man dann noch bei der Lufthansa ist.
Mhm. Da schwingt was mit.
Da schwingt was mit, definitiv.
Vielleicht heutzutage nicht mehr so positiv aufgewertet, wie es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war, aber immer noch. Und jede Marke, egal wie klein oder groß, überträgt ja logischerweise auch ein Stück Identität, wenn sie irgendwie einigermaßen funktional gebaut ist.
Ja. Definitiv. Ich weiß, da hatte ich mal eine sehr, sehr coole Folge zum Thema Employer Branding, mhm. Wo der Opa sogar immer noch von der Firma gepredigt hatte und gesagt hat, hey, du darfst nicht woanders einkaufen und immer noch alle Kunden kannte und immer noch total dahinter stand. Also dieses typische 40 Jahre bei einer Organisation zu arbeiten, ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen sich heutzutage nicht mehr vorstellen
können. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt jetzt wünschenswert ist. Das ist am Ende ist es natürlich auch eine super persönliche Entscheidung. Als Phänomen werden wir das in Zukunft wahrscheinlich weniger bis gar nicht mehr sehen.
Ja, gibt ja auch viele Firmen, also wenn man die Statistik glaubt, dann existieren viele Firmen ja auch gar nicht mehr so lange.
Genau.
Und, man hat teilweise gar nicht mehr die Chance, 40 Jahre bei einer Organisation
genau.
zu sein.
Genau, das ist ja nicht immer nur die eigene Entscheidung. Ja. Mhm.
Richtig. Ich habe noch zwei Fragen und dann lass uns über das Thema Zukunft sprechen. Wenn die Arbeitswelt ein Theaterstück wäre, Fragezeichen, vielleicht ist sie das auch, in welcher Rolle siehst du dich? Wärst du die Hauptdarstellerin, die sarkastische Kritikerin in der ersten Reihe oder vielleicht sogar diejenige, die das Stück schreibt?
Also ich würde sagen, und ohne da jetzt selbst anmaßend zu klingen, ich glaube, ich könnte mir alles drei irgendwie mal vorstellen. Und ehrlicherweise schlüpfe ich ja auch in alle drei Rollen mal. Also ich bin sowohl die, die von außen etwas beobachtet, bewertet, kommentiert. Ich bin aber auch mal die, das Stück schreibt. Ja, ich bin vielleicht sowas wie eine Intendantin manchmal auch. Und manchmal spiele ich auch ganz klar aktiv mit. Also von daher könnte ich mich da jetzt schwer für eine Rolle entscheiden. Ich wüsste aber, in welches Genre ich es packen würde.
Sag mal, die steht nicht hier drauf, die Frage.
Also ich würde es auf jeden Fall ins Tragikomische, ja, sowas so Molière-mäßig oder so, sowas würde ich das einsortieren.
Ja, ja spannend. Das Theaterstück würde ich mir angucken.
Also es wäre kein True Crime, das nicht. Aber tragikomisch wäre es auf jeden Fall.
Ja, das wäre mir bestimmt sehr, sehr, sehr gut an. Die Abschlussfrage, nochmal zum Thema Reflexion hinten raus. Du stehst ja an der Seitenlinie, du beobachtest sehr viel. Wann würdest du dir denn selbst die gelbe Karte geben?
Also ich versuche und wieder, ja, wenn ich Dinge beschreibe, dann ist das wie heißt das schön unter Systemikern, ein Angebot. Ja, da kann man mitgehen oder nicht. Wenn ich Dinge festschreiben würde im Sinne von so ist es, also wenn ich meine Meinung, meine Beobachtung als Wahrheit postulieren würde, da würde ich sagen, Achtung, das wäre ehrlicherweise sogar die rote Karte. Ja. Okay. Das wäre die rote Karte. Wenn ich das, was ich als Situation erfasse, was ich als Zusammenhang verstehe, beschreibe, dann ist das immer ein Impuls, ein Angebot, das ähnlich zu sehen, darüber nachzudenken. Es ist niemals die Wahrheit. Niemals. Also diesen Anspruch sollte sich niemand geben und ich erst recht nicht, ja. Dann wäre ich das wäre aber eher schon die rote Karte und die würde sich vorher schon vielleicht ein bisschen andeuten.
Definitiv. Dann folgt der Jule doch, wenn ihr das nicht eh schon längstens tut, mal auf LinkedIn und schaut mal so ein bisschen in die Beiträge rein. Sie schreibt ja fast jeden Tag einen. Ja. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwo eine gelbe oder dunkelgelbe Karte findet.
Genau. Ja, dann kommen jetzt ganz viele gelben Karten drunter und sagen, na. Und klar, ich meine, in der Kürze von LinkedIn haue ich auch schon öfter mal einen raus und dann sind dann auch schon mal so ein paar Dinge dabei, wo man sagen kann, das sind Meinungen. Ja, das ist mir schon bewusst, dass das ganz oft eine Meinung ist. Manchmal ist sie fundiert, empirisch. Ich versuche auch immer die Quellen oder die Herleitung, sagen wir mal so. Oft sind es ja Herleitungen. Offen zu legen, ja, wie ich dazu komme.
Ja, sehr schön. Dann lassen wir mal dich in Ruhe. Und haben dich auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Lass uns noch ein bisschen über das Thema Arbeit sprechen. Wir hatten es am Anfang schon, du hast halt New Work, dieses Thema, warum muss immer alles neu sein? Auch da noch mal die Frage, es ist ja gerade so New Leadership, New Work, Future of Work, New Office Design etc. Es gibt immer dieses Neu, Neu, Neu. Mhm. Brauchen wir dieses Neu denn so wirklich? Und wem nützt das überhaupt irgendetwas?
Also meine Einschätzung ist, neu, und das ist überhaupt jetzt auch wieder nichts Neues, dieser Spruch von mir zu hören, neu allein ist natürlich kein Selbstzweck. Das heißt nicht, dass wir alles so lassen können, wie es ist. Ich glaube, dass wir bestimmte Dinge wahrscheinlich radikal ändern müssen, regelrecht umstülpen, disruptieren von mir aus, radikal verändern müssen. Nur bevor wir immer das Neue postulieren, sollten wir erstmal gucken, Wolf Lotter nennt das ja so schön, die Inventur, erstmal schauen, wo wir stehen. Weil es gibt Dinge, selbst so viele KIs können wir gar nicht erfinden, so viele Kriege können wir gar nicht anzetteln, um zu sagen, dass alles, was wir bisher gemacht haben, nicht mehr stimmt. Wir müssen aber, Achtung, so tun, als würde alles nicht mehr stimmen. Also wir müssten bereit sein, alles auf den Prüfstand zu stellen, um dann festzustellen, ah, okay, das und das und das hat uns gut getragen, hat seinen Dienst getan, ist jetzt quasi, wird aussortiert, aber das und das, was wir tun, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, das sollten wir uns dringend beibehalten. Von daher, ich würde nicht unbedingt mit dem Etikett neu agieren, weil ich einfach spüre, dass es Reaktanzen erzeugt bei den Menschen.
Ja, die neue, die durchs Dorf getrieben wird in irgendeiner Form.
Ja, also erstmal, das ist ja ein Ermüdungseffekt. Wir sind ja nicht doof, wir spüren das ja auch. Und die Menschen in Unternehmen sagen auch, naja, mein Gott, das ist das 17. Neue, das wird auch wieder vorbeigehen.
Genau, immer das neue Buzzword der Transformation. Ja. Kriegt immer einen schönen Titel meistens auch, genau. Was man dann macht, 1-2 Jahre. Und am Ende hat sich meistens nicht so viel verändert. Genau. Also das Neue ist dann meistens eher das Alt.
Genau.
Nur im neuen
genau.
Gewand.
Genau, deswegen, du weißt ja, ich mag ja euer Wort so wahnsinnig gerne oder dein Wort Modern Work, weil, und ich glaube, ich hatte das auch mal in der Keynote bei euch verarbeitet, wenn wir in die Architektur gehen und gucken da in die klassische Moderne. Das sind zum Teil Bauten, die sind fast 100 Jahre alt, ja, Bauhaus. Die können wir uns heute noch gut anschauen. Die sind nicht neu. Ja. Also modern heißt nicht modisch. Ja, das ist auch nochmal zu unterscheiden. Das können wir immer noch sehr, sehr gut anschauen. Und es ist immer noch nicht nur zweckdienlich, sondern es ist eine überdauernde Ästhetik. Und wenn wir das jetzt übertragen auf Arbeitsweisen, würde ich sagen, das ist doch verdammt schlau, oder? Wenn wir da was finden, was uns suggeriert, es ist total zeitgemäß, es passt in die Zeit und wir stellen fest, huch, gibt's ja schon sehr lange. Ja. Was wäre daran schlecht? Nichts.
Theoretisch nicht, aber trotzdem tun sich viele so schwer damit, dieses eine zu finden, mit dem man so gut interagieren kann. Und gerade wenn wir über die Zukunft sprechen, müssen wir ja eigentlich auch immer ein bisschen über die Vergangenheit sprechen.
Absolut.
Weil da haben wir schon ganz viele Dinge sehr, sehr, sehr gut gemacht. Wenn wir jetzt mal die Zukunft in 3 Dimensionen unterteilen würden, und zwar einmal nehmen wir den Mensch mit rein, wir nehmen die Technik mit rein, also KI werden wir heute auch noch ein bisschen sprechen, und die Organisation. Mhm. Lass uns über diese 3 Dimensionen einmal im Detail nochmal reden. Lass uns beim Menschen anfangen. Thema Zukunft. Mhm. Was sollen wir aus der Vergangenheit mitnehmen, damit es in der Zukunft weiterhin noch gut funktioniert? Mhm. Thema Führung. Ist ja gerade, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jede zweite Organisation, mit der ich rede, hat ein Führungsproblem, hat ein Strategieproblem,
extrem.
Kommt mit den Menschen nicht mehr zurecht. Es gibt ganz viel, auch gerade sehr viel Ärger, Missverständnisse.
Mhm, genau.
Alles wird gerade auch wieder sehr, sehr rot angestrichen, mit sehr vielen Regeln, sehr vielen Prozessen dann teilweise auch. Mhm. Gibt auch teilweise die Gegenbewegung, wenn wir jetzt so Bayer ansehen, aber da gibt es sehr häufig erst die Gegenbewegung, wenn man eigentlich schon so kurz gegen die Wand gefahren ist.
Sagen,
und dann überlegt
Gründen,
man sich mal, hier geht's doch nicht weiter, hier ist die Mauer. Und dann überlegt man sich, wie man die andere Richtung geht. Ich sehe aber sehr viele Organisationen, die noch gegen die Mauer fahren oder Richtung Mauer fahren.
Also Feuilletonisten neigen ja dazu, kulturpessimistisch zu sein. Das möchte ich nicht sein. Trotzdem gibt es eine Sache, die mich wirklich umtreibt und die mich auch ein Stück weit bedrückt, muss ich wirklich sagen. Und das ist das Thema Einsamkeit, die Vereinzelung. Und das sehen wir ganz deutlich. Also die Art und Weise, in der wir unsere Arbeitswelt einfacher, bequemer, komfortabler gestaltet haben, effizienter von mir aus, ja, hat einen hohen Preis. Und der Preis ist, wenn wir nicht aufpassen, eine Vereinzelung. Wir sehen es jetzt ganz extrem. Ich greife schon mal ein bisschen das Thema KI vor. Welche Rolle KI-Systeme nehmen, dass sie von schreib mir mal diese Mail, mach mal diesen Text rund, hin zu Chatbots, die in denen wir quasi 24/7 in Austausch sind, die uns suggerieren, auch wenn wir wirklich bei klarem Verstand sind und genau wissen, da sitzt kein Mensch und das ist nicht mal eine Maschine, das ist ein abstrakter Algorithmus, der hier was zusammenwürfelt und trotzdem haben wir das Gefühl, verstanden zu werden und erkannt zu werden und ein gutes Ergebnis produzieren zu können oder ein besseres, das erzeugt natürlich dieses Gefühl von, wo zeigt mir den Kollegen, den ich jederzeit ansprechen kann, immer willig, immer freundlich, immer hilfsbereit, immer mit einer guten Idee, immer mit einer tieferen Frage. Das führt natürlich in der Konsequenz dazu, zu sagen, ohne es jetzt so zu reflektieren, aber dass ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Notwendigkeit habe, direkt zusammenzuarbeiten. Wir sind jetzt sehr in unserer Bubble, ich weiß. Ja, es gibt sowas wie Handwerk, es gibt sowas wie Einzelhandel, es gibt Industrie, da gelten nochmal andere Regeln. Und diese Branchen sind nicht abgeschlossen hermetisch von dem, was in der sogenannten Wissensarbeit passiert. Auch schreckliches Wort. die Dinge hängen zusammen. Also das sind ja gesellschaftliche Tendenzen und das ist ja auch nicht nur ein reiner reines Arbeitsproblem. Wir sehen es ja im Privaten genauso. Wir sehen, wie viele Kinder, Jugendliche, Heranwachsende psychische Probleme haben, unter Einsamkeit leiden, Störungen haben in dem sozialen Miteinander oder Schwierigkeiten, da auch eine Beziehung zu gestalten. Also Beziehungen jetzt im Sinne von, egal ob mit Freundin, Freund, in der Gruppe. Das ist etwas, was mich zutiefst umtreibt und ich glaube, dass wir für unsere, ich sag's mal, wie es ist, Effizienzhörigkeit und Bequemlichkeit einen verdammt hohen Preis gezahlt haben.
Ja, also gerade die junge Generation, das kann man ja auch positiv ausdrücken, gerade wenn man dann LinkedIn-Beiträge von der jungen Generation liest, die sagt, hey, ich kann Montag das, Dienstag das, Mittwoch bin ich wieder was ganz anderes,
hab zwei, drei Jobs.
Klingt alles immer toll, aber was halt ganz klar fehlt, ist auch ein Fokus. Ein Fokus auf die Wertschöpfung in einer Organisation dann auch raus und vielleicht auch Dinge mal zu Ende zu führen. Ich will das gar nicht unterstreichen, dass das schlecht ist, dass es Menschen geben sollte, die sich auch auf so viele Dinge fokussieren. Die verbinden ja sehr häufig auch Elemente miteinander. Aber eben nicht alle. Weil wenn das alle machen, dann gibt es diesen Fokus gar nicht mehr.
Und dieser Komfortgedanke, ich kann da gar nicht genug drauf rumreiten, das ist echt ein fieses Tier, diese Bequemlichkeit, weil die bringt uns nicht zu den besseren Gedanken und Verhaltensweisen. Weil wenn ich das so sehen kann, dann würde ich sagen, es gibt schon eine Tendenz, den unbequemen Dingen aus dem Weg zu gehen, weil wir es können. Wir müssen keine Langeweile aushalten. Wir müssen nicht mehr irgendetwas lange Pendelstrecken aushalten. Wir müssen nicht mehr aushalten, dass wir irgendwo sitzen, wo wir nicht sitzen wollen. Es gibt so viele Ebenen. Wir müssen nicht mehr aushalten, dass wir zum Rewe fahren, an der Kasse stehen, Bargeld haben.
Alles bestellen, ja.
Wir können alles, Lieferando, Knusper, was auch immer, bestellen. Und das ist natürlich wahnsinnig praktisch, aber es hat einen Preis. Und den Preis zahlen wir erstmal vordergründig sehr gerne, gesamtgesellschaftlich, aber auch individuell ist es ein Problem. Das ist wirklich etwas, es klingt jetzt sehr pessimistisch, was mich umtreibt. Wo ich denke, ja, das sind ja nun mal auch dieses sich das Leben einfach zu machen, ist ja auch was sehr Menschliches. Und
ja. Du hast am Anfang gesagt, der Kopfhörer ist ein Symbolik fürs Büro. Ich würde noch einen Gegenstand dazu machen und ich glaube, das ist die Kamera, die dazugehört einfach.
Total.
Da ist alles nur noch, wenn man in die Kamera reinguckt. Also die ganzen Content Creator heutzutage, wir gucken auch viel in die Kamera und reden mit uns selbst in dem Moment. Und du bist ja auch schon so ein bisschen hier rumgelaufen auf der Zukunft Personal. Mir ist ein Schild hier hängen geblieben. Leadership durch KI ersetzt für die Zukunft.
Das ist 1A sauberer Pitch.
Genau. Und da muss man sich fragen, was spielt denn der Mensch in der Zukunft bei der Arbeit noch eine Rolle? Ich weiß nicht, ich habe die Woche an der Statistik gelesen. Das ist ja auch mal eine Frage, wie düster man diese Statistik dann zeichnet durch KI, wie viele Jobs ersetzt werden soll. Das war dann eher wieder so eine der etwas düsteren Statistiken, dass teilweise die nächsten 10 Jahre bis zu 50%, 60%, 70% der Jobs wegfallen können. Ich sehe das ein bisschen anders, aber es sind ja trotzdem Tendenzen, die da sind. Oder wo man ja auch jetzt gerade wieder sieht, Salesforce 4000 Leute entlassen, weil sie durch KI Dinge ersetzt haben und so weiter. Was spielt der Mensch für eine Rolle bei der Arbeit? Was kann er dazu beitragen, dass Arbeit noch gut gelingen kann?
Also wir gehen mal ganz kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen mal ganz kurz nach unten, ganz tief ins Pessimismus, wir drehen wieder rum in die Dystopie. Wir könnten ja sagen, gar keine mehr, weil wir werden noch so ein paar Watchdogs brauchen, die die Arbeitsprozesse irgendwie anschubsen, kontrollieren und ansonsten sitzen alle als Arbeitsfeuilletonisten nebendran und schauen zu. Und jetzt mag dann vielleicht jemand, ja, wie soll das denn gehen, wenn alle Leute keinen Job mehr haben? Ich sag mal, die Finanzierbarkeit ist ein ganz anderes Thema. Also wir werden da früher oder später ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dass die Tech-Bros dafür sind. Und zwar nicht erst seit einem Jahr, ist ja auch eine ganz klare Sprache, weil irgendjemand muss ja auch den ganzen Kladderadatsch konsumieren, ja, der da produziert wird. Also das heißt, wir werden da irgendwie dranhängen. Das ist jetzt sehr dystopisch. Ich glaube, das wird soweit, also das ist jetzt, und wir reden über Glauben. Und Zukunft ist Glauben. Zukunft ist das, was wir heute tun, ein Stück weit fortgeschrieben. Und da liegt ja schon der Systemfehler. Nur mehr haben wir nicht zur Verfügung. Ja, als heute Entscheidungen treffen und auf denen basierend Aussagen für die mögliche Zukunft zu treffen. Wenn ich das tue, würde ich sagen, wir werden Menschen brauchen, und das habe ich, glaube ich, schon, den Satz habe ich, glaube ich, schon gesagt, bevor überhaupt sowas wie OpenAI auf die Bühne kam, die sich vorzüglich mit digitalen Systemen auskennen, also vorzüglich, und wir brauchen Menschen, die sich vorzüglich mit menschlicher Interaktion auskennen. Das wird wahrscheinlich nicht in einer Persona sein. Also das heißt, also wenn sich jemand berufen fühlt, seine Fähigkeiten in Digitalität auszuperformen, würde ich sagen, go for it. Ja, du wirst auch immer wieder da neue Wirkungsfelder finden. Und wenn jemand sagt, ich bin an der menschlichen Interaktion wirklich zutiefst interessiert.
Wenn du jetzt im Personal wärst und du könntest jetzt auf ein Skill setzen, was trainiert werden sollte, könntest du eins nennen, sowas wie Empathie zum Beispiel?
Ja, also ich würde, bin so ein bisschen am Schwanken zwischen Neugier und Empathie, aber auf jeden Fall eins von den beiden.
Zum Trainieren.
Und vor allen Dingen auch die Fähigkeit, vernetzt zu denken. Das finde ich vielleicht noch wichtiger.
Ja, in Zusammenhang. Ist ja auch einer deiner Prinzipien.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch so sehen. Mhm. Wir sind schon so ein bisschen das Thema KI auch abgedriftet. Mhm. Lass uns dabei bleiben. Du hast ja jetzt auch schon ein paar Folgen zum Thema KI aufgenommen. Was ist so deine Meinung, gerade wenn man jetzt auf Personal guckt, jetzt wenn man auch hier wieder rumläuft, jeder Stand hat irgendwas mit KI mit drin. Alles kann durch KI angeblich ersetzt werden. Mhm. Jeder Personalprozess kann durch KI ersetzt werden. Man sagt immer sehr gerne, oder hat immer sehr gesagt, People-Business bleibt ein People-Business. Mhm. Stimmt das noch?
Naja, wenn ich eine Personalverwaltung habe, also ein System, was Personal verwaltet, ist das für mich ehrlicherweise kein People-Business. Ja, das könnte klar genauso gut in der Finanzabteilung sein. Weil das jemand, der wirklich nur stur, wir bleiben jetzt mal klischeehaft, ja, wirklich nur Akten verwaltet, das ist für mich nur, weil es im Kern, also weil es im Ding um einen Mensch geht, aber es geht um die Verwaltung von Stammdaten und von Regularien, dann würde ich sagen, ist das noch nicht für mich zwingend People-Business in dem Moment. Das ist eine logistische, eine administrative Aufgabe. Und natürlich ist das die Ägide der KI. Ja? Also da kann sie ihre vollen Kompetenzen ausspielen. Also wir wären ja bekloppt, wenn wir das nicht nutzen würden.
Ja.
Ja? Also das ist ja vollkommen sonnenklar. Dann gibt es das ganze Thema Upskilling, oder bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Thema Recruiting. Auch da, natürlich kann KI da unterstützen, tut sie ja auch schon und aus guten Gründen. Ist das fair? Ist es gerecht? Ist es nicht kalt, was ja viele sagen, die kalte KI? Naja, Entschuldigung, also das Thema Bias ist kein Privileg von KI. Und andersrum wieder drauf geschaut, sind auch künstliche Systeme logischerweise nicht bias-befreit, weil sie sind nun mal von zunehmend oder hauptsächlich Männern und von männlichen, weißen, älteren Menschen konstruiert worden. Also da gibt es ja auch eine ganz große Repräsentanz. Also wir haben ja da auch da haben wir auf jeden Fall auch einen Bias drin, aber wir müssen nicht so tun, als wäre die Auswahl, die Selektion ohne KI wahnsinnig menschenfreundlich immer gewesen.
Im schlimmsten Fall, wenn du das Recruiting ansprichst, was macht man normalerweise? Seine persönlichen Daten aus der Organisation mit der KI füttern. Und da ist es ja schon drin. Welche Menschen sucht man? Wie tickt man? Wie schreibt man? Etc. Und die KI gibt letztlich nur einen zweifelnden Spiegel von dem wieder, wie man sich hinstellt. Also das ist der größte Tipp, den ich euch mal geben kann. Vielleicht könnt ihr auch einen kostenlosen Account bei Google benutzen und da einfach mal das Tool Notebook LM aufrufen. Mhm. Und gebt doch einfach mal so eure Daten ein, also vielleicht euren Lebenslauf oder euer LinkedIn-Profil oder falls ihr eine Webseite habt oder falls ihr auch sowas wie einen Podcast habt, könnt ihr den da auch sehr, sehr gut reinkippen und fragt Notebook LM einfach mal, was es denkt über euch. Mhm. Einfach mal so ganz neutral. Mhm. Ihr könnt euch da auch ein Video generieren lassen und einen Audio-Podcast und so eine Mindmap generieren lassen. Ist wirklich großartig, weil man mal so einen Spiegel vorgehalten bekommt.
Ja, das ist toll und das ist verführerisch. Ja,
welche Wörter verwendet man? Für was steht man? Was denkt die KI über einen? Also ich habe das auch mit dem Podcast mal gemacht. Auch sehr interessant, was dann rauskommt, in welche Richtung man läuft. Gibt es positive Elemente, die natürlich rauskommen, aber auch Dinge, wo man denkt, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so damit bezwecken. Da sollte man mal gegensteuern. Also, falls ihr mal das Experiment machen wollt, probiert es einfach mal aus.
Ja.
Notebook LM und dann kriegt ihr den Spiegel einmal vorgehalten.
Also, das heißt, in den Recruiting-Prozessen, und das ist ja jetzt auch so, das ganze Thema Information aufbereiten, verdichten. Und dann geht's ja schon weiter. In dem Moment, wo ich sage, okay, ich treffe eine erste Auswahl, bin ich ja schon in einem Entscheidungsprozess. Und dann wird's haarig.
Mhm.
Will ich das wirklich einer KI überlassen? Will ich sie entscheidungsunterstützend nutzen? Und das ist für mich ein großer Korridor. Und ich glaube, da sind wir noch überhaupt nicht an einem Punkt, wo wir so einen Sweet Spot getroffen haben. Sind wir da zu sehr im, die KI übernimmt die Entscheidung, oder sind wir da noch zu zögerlich? Das ist sicherlich ein spannendes Feld. Im ganzen Thema Upskilling, da fängt die Party erst an. Mit KI, glaube ich. Ja, also das geht erst los, da wirklich ganz neue, also sich von diesen klassischen, ich sag jetzt mal zwei Tage Führungskräftekanon zu lösen, zunehmend, und nicht nur einfach mal als kleine Sequenz, wir machen mal OpenAI ChatGPT auf und geben mal XY ein, sondern wirklich da ganz anders strukturell drauf zu schauen, das wird so langsam aber sicher kommen, und ich glaube, da fängt die Party erst an.
Ja, ich glaube, da fehlt auch noch eine Menge Skills in den einzelnen Organisationen.
Na, natürlich.
Und bei Personal ist es meistens ja auch so, dass jetzt die Technikaffinität nicht so groß ist, um es vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, da fehlen noch viele Skills und viele Learnings, die damit reinkommen sollen, wie man diese Tools richtig benutzt. Du weißt es ja auch selbst. Da wird immer sehr schnell eine Frage über das Chatfenster gestellt. Wir denken nicht mehr so wirklich nach, welche Konsequenz das hat. Und vor allem, gutes Prompten bedeutet ja auch, einen guten Kontext mitzugeben.
Ja, total.
Und es ist manchmal sehr erschreckend, auch wenn ich mit Kunden rede, wenn ich frage, okay, wie würdet ihr denn prompten? Und der Kontext ist dann sehr generisch, den man dann zurückbekommt. Da muss man sich mal fragen, okay, warum weißt du deinen Kontext denn eigentlich nicht? Und da fangen wir doch gar nicht an, so einfache Dinge zu sagen, wie ist denn deine Zielgruppe oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, welche Message willst du denn verbreiten? In welchem Umfeld bewegst du dich denn jetzt gerade und so weiter? Und häufig kann das gar nicht beantwortet werden. Und das finde ich dann immer sehr schade. Fehlt da auch so ein bisschen so eine DNA? Also verlieren wir das auch so ein bisschen durch die Karriere, weil wir denken, ja, ich kriege also eh ganz schnell eine Antwort und mein Chef,
ja,
meine Chefin wird da schon halb zufrieden
auf
sein?
Auf jeden Fall, das ist, ich sag mal so, das wird natürlich entsetzlich viel Mittelmaß oder Untermittelmaß produzieren und im Ergebnis haben, was wiederum vielleicht vielen gar nicht so auffällt. Und was wir uns wirklich bewahren müssen, ist so ein Qualitätsbewusstsein für Ergebnisse. Und diese Qualität, wenn wir in Zusammenarbeit mit KI-Tools arbeiten, liegt ja darin, dass wir sagen, wir sehen es als Sparring-Instrument, wir sehen es auch als ein iteratives Arbeitstool, also mit dem wir wirklich genau diese schritthafte Arbeiten, dieses Wechselspiel aus, ich stelle eine Frage, ich kriege eine Antwort, ich verarbeite das nochmal und stelle Fragen zurück. Das ist ja ein wirklich smarter Angang. Ja, und das werden wir hoffentlich, also wenn wir, was braucht es Zukunft? Natürlich Menschen, die sich darauf einlassen. Das ist nicht so bequem, wie einfach sagen, bitte schreib mir eine E-Mail zu XYZ. Da sind wir wieder beim Komfortablen. Also der Fahrstuhl, ja, die Abkürzung ist sicherlich nicht der bessere Weg. Ja, sondern wirklich die Magie liegt ja genau darin, nicht die tollen Antworten rauszukriegen, sondern vielleicht bessere Fragen zu finden. Und in schritthafter, iterativer Weise Dinge weiter zu verarbeiten und bearbeiten. Und da glaube ich, das ist ein ganz anderes Denken. Das ist wirklich wie so eine Art Prozessmusterwechsel, der da in der Arbeitsweise stattfinden muss. Und der ist noch lange nicht durchdrungen.
Vielleicht auch ein neues Skill, was wir lernen müssen.
Ja,
das kann
man sehr gut
üben.
Genau.
Das kann man auf jeden Fall auch durch KI üben, indem
das
man die
man
KI auch einfach
üben.
Mal fragt, welche Frage hätte ich denn stellen sollen,
genau.
Zum Beispiel.
Wie findest du meine Frage?
Ja, zum Beispiel, ja, das
und
kriegt man eine schöne Antwort
genau.
zurück. Oder auch eine sehr schlechte oder eine sehr
genau.
komische Antwort zurück. Ich sage immer sehr gerne, die KI ist eigentlich genauso schlau wie ein Azubi am ersten Tag. Wenn du den losschicken und sagst, so mach mal die Marketingstrategie fürs nächste Jahr, dann wird die Antwort sehr oberflächlich sein, weil woher soll er das denn auch wissen? Und wenn ihr genau das eins zu eins in die KI eintippt, dann wird der Azubi nicht weit kommen und die KI genauso wenig. Ihr müsst den Kontext mitgeben. Im Zweifel gibt ihr dem Azubi das Marketing-Handbuch 1.0 in die Hand plus irgendwie die Marketing-Kampagne der letzten 5 Jahre, den Traffic der Webseite und sonstige Informationen. Und dann kann der schon viel, viel detaillierter dann auch nachforschen, was könnte man machen oder was könnte man eben halt auch vielleicht nicht machen.
Ja, na klar.
Ja. Thema KI macht ja auch das Thema Demokratisierung von Möglichkeiten. Ich kann plötzlich Dinge tun, die ich so vorher nicht tun konnte.
Das Teilhabe auf jeden Fall.
Genau, auch in der, ich finde immer nett, eine E-Mail sich schreiben zu lassen und so weiter, aber das ist kein Gamechanger. Also dann ersetzt die KI mir die E-Mail, dann spare ich 2 Minuten am Tag. Okay, ist nett, kann ich auch schön verargumentieren. Meistens die Kosten der KI kriegt man dann schnell wieder rein. Die kosten ja auch mal alle nur so ein Netflix-Abo pro Monat. Aber es ist kein großer Gamechanger, sondern es geht um die Sachen, die ich sonst so nicht machen kann. Versus, werde ich jetzt eigentlich abgelöst dadurch? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie ich mich eigentlich positionieren muss. Aber lass uns dem Thema Mensch nochmal. Wenn du jetzt ein Stellenprofil eines Menschen schreiben müsstest für die Zukunft, wie sehe der in Bezug auf KI aus?
Also, was wir eben jetzt schon angesprochen haben, auf jeden Fall. Also dieses bedingungslose Neugier. Also wirklich, ich wäre sehr, sehr begeistert, wenn ich Menschen treffen würde, wo ich das Gefühl habe, die kommen nicht mit dem Mindset, dass sie schon alles wissen, sondern die wollen noch alles wissen. Und die haben auch nicht das Gefühl, ich muss nur noch dieses Tool lernen, weil die 17 kann ich schon, das 18. noch und dann bin ich fertig. Also so eine Bereitschaft, wirklich sich auch auf sowas ganz Neues einzulassen. Ohne dabei zu sagen, ich weiß schon, wie es in 3, 4, 5 Jahren aussehen wird. Also diese ungebremste, ungezügelte Neugier, die würde mich total begeistern für Menschen. Also ich würde sagen, in einem Menschen, die neugierig sind, die wissbegierig sind, die hungrig sind auf Neues, also Neues im Sinne von wirklich Dinge auch, die sie jetzt noch gar nicht kennen, sich vielleicht noch nicht vorstellen können, zu erfahren und zu ergründen, zu erforschen. Das finde ich ist eine tolle Gabe und dabei aber auch die menschliche Seite nicht vergessen. Ja, also nicht ohne Grund habe ich mein Unternehmen Humic genannt, also wie menschliche Intelligenz. Also das würde ich schon ehrlicherweise noch auf die Eins setzen oder zumindest mal auf Augenhöhe, ja, mit der Neugier. Und das in Kombination wären für mich schon sehr, sehr wichtige Dinge. Plus das Dritte, was ich gesagt habe, dieses in Verbindung denken, also in Vernetzen, in inhaltlichen Vernetzung und nicht von Tools ausdenken, weil das da neigen wir auch zu. Wir denken ganz oft vom Tool aus und denken, ah toll, jetzt habe ich dieses Ding, jetzt habe ich hier diese Heckenschere, kann ich ja mal mein Haus mitstreichen. Ja? Und das ist ziemlich dämlich. Käme jetzt auch keiner auf die Idee, im Arbeitskontext machen wir das.
Ja? Ja, definitiv. Was ist mit so das Thema, die Organisation oder das Organisationsmodell zu verstehen? Ich denke jetzt, bleiben wir beim Personal, Thema Recruiting. Mhm. Ich suche jetzt die passenden Leute für meine Stelle und ich möchte gerne KI einsetzen, um die Stellenanzeige zu machen. Dann suche ich ja nicht nach Hard Skills, mit derjenige kann die Softwarelösung A bedienen, etc. Und hat den Abschluss oder sie hat den Abschluss. Weil ich suche ja auch Leute, die auf meine Organisation passen. Das heißt, ich muss ja auch verstehen, wie wir arbeiten, wie treffen wir Entscheidungen. Ja. Thema Kopfhörer, sitzen Leute alle nur da? Muss ich jemanden suchen, der gerne Kopfhörer trägt, etc.? Muss ich das nicht auch wissen? Also diese ganzen Strukturen, diese Verbindungen, die da sind, um dann auch bessere Antworten zu bekommen?
Ja, und da bin ich ehrlich gesagt, Florian, ich hätte früher immer gesagt, es muss ein Match sein. Das kann sein. Es kann aber auch genau der bewusste kleine Störer sein, der vielleicht auch mal die Organisation stresst. Wenn das jemand ist, der sagt, ich weiß, wie es richtig geht, wie eine Organisation optimal gebaut seid und gebaut ist und ihr seid falsch unterwegs, das wäre natürlich schwierig. Aber da ein Stück weit auch den bestellten Hofnarren zu haben, der auch mal den Spiegel vorhält, das finde ich gar nicht so verkehrt. Also es gibt auch, du kennst ja wahrscheinlich auch Daniel Mühlbauer, der war bei mir im Gespräch bei Good Work und der sagte auch, also er glaubt nicht an diesen Cultural Match, weil er genau das nochmal auf dem Schirm hat. Ich fand das einen guten Punkt. Ich bin deswegen nicht komplett von dem Match weg, nur ich denke, das sollten wir auch auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben. Ein anderes Thema ist, wie bereit sind Menschen, die Organisation mitzugestalten? Das ist ja nochmal ein Punkt. Also das eine ist die Stimmigkeit, die Passigkeit. Das andere ist das Thema, wie wichtig ist es? Und das ist, glaube ich, schon etwas, was ich auch heute, wenn ich in Beratung unterwegs bin, sehr stark sehe, wo sich Menschen sehr stark, sehr schwer mit tun, die nicht in Führung sind. Den Auftrag zu verstehen und zu erkennen, dass sie eingeladen sind, mitzugestalten. Und das wird sich massiv ändern.
Also, muss sich ändern.
Ja, malen wir es mal düster, um dann wieder schön umzudrehen. Also da ist hier ein Mensch, der hat vielleicht schöne Zertifikate, aber sein Sinn und Trachten geht danach, sich die Arbeit möglichst effektiv und effizient zu gestalten und dass er möglichst wenig Hassel damit hat, ja, also möglichst frei ist von Zumutungen und Belastungen, ja. Jemand, der sagt, ich mache meinen Job und was die Organisation macht, mir egal, dafür werde ich nicht bezahlt, ja. Lernen ist jetzt auch nicht so mein Ding, ja.
Ein klassischer 9-to-5-Worker, morgens das Gehirn in der Schublade lassen, abends wieder rausholen.
Ich will da jetzt keine absonderliche Persona bauen, nur wenn jemand mit dieser Einstellung in die Arbeitswelt geht, dann mag das im Moment noch tragen. Und es muss auch nicht jeder die Welt anzünden wollen. Das ist auch vollkommen klar. Man darf auch einfach nur einen good enough Job machen. Das ist nicht das Gleiche. Nur wenn jemand so sämtliche Gestaltungsangebote oder Einladungen mitzugestalten, sagen wir mal so, auf jeder Ebene ablehnt, das, glaube ich, ist ein Auslaufmodell. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Ja, da bin ich fest von überzeugt, das mag man sich heute noch leisten können, diesen Luxus. Da glaube ich, das wird in Zukunft schwierig sein. Wie will man das verargumentieren?
Merken wir jetzt in allen großen Konzernen eigentlich, dass wir genau da an die Wand gelaufen sind, dass das Thema Selbstorganisation nicht funktioniert hat, weil sie es nicht hinbekommen haben, einfach durch diese verschiedenen Strukturen. Ich glaube, da könnten wir jetzt eine ganze Folge nochmal zu aufnehmen. Genau. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal. Ich würde einfach eine Empfehlung aussprechen, eine der letzten Folgen von dir einfach zu hören, und zwar mit dem Philipp Siefert
von Einhorn
sich anzuhören, dann weiß man eigentlich, wie man heutzutage eine Organisation aufbauen soll. Die verlinke ich auf jeden Fall unten in den Shownotes.
Ja, das war eine tolle Folge.
Die müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Also super intelligente Gedanken, die er da hatte, von Anfang an eine Organisation aufzubauen und auch diese Selbstbestimmung, dieses unternehmerische Denken dann auch direkt mit reinzubringen bei jeder einzelnen Person dann auch. Und das ist eigentlich auch für unabdingbar in der Zukunft, dass wir das brauchen.
Und jetzt, selbst wenn uns Menschen zuhören, die sagen, ja, ich habe gut reden, ich bin hier bei Schraubenhuber und Co. KG, ja, mein All-Time-Favorite-Beispiel für grundständigen Mittelstand. Ich will einfach einen guten Job machen. Fair enough. Nur diese Offenheit, sich weiterzuentwickeln und auch ein Mühe mitzudenken, wie geht die Organisation
wenn es nur das Werkzeug ist, was ihr aussucht, oder die Maschine, die als nächstes gekauft wird, dass ihr überlegt, welche soll es denn sein? Also das muss keiner zentral aus dem BWL-Studium entscheiden, welche Maschine für euch die beste ist. Und das ist ja dann manchmal auch. Es muss ja gar nicht dieses Extreme sein, dass man überall auf einer Hochzeit mitspielt.
Es gibt fast nur Grau. Es gibt nur ganz wenig. Es gibt einen Ton schwarz und es gibt einen Ton weiß, aber es gibt unendliche Grautöne und da befinden wir uns.
Definitiv. Und da sind wir jetzt schon bei dem Thema der Organisation. Wie sieht so eine Organisation in Zukunft aus? Das haben wir jetzt fast schon beantwortet. Ja. Ich glaube, sie sieht selbstorganisierter aus. Wir müssen es schaffen, dass Teams, dass einzelne Menschen mehr Entscheidungsgewalten reinkommen und wir das nicht von diesem typischen Modell der oder die Königin oben an der Spitze und alles entscheidend
Also Hierarchien führen. Sind ja nicht per se evil. Ja, auch das haben wir, glaube ich, mittlerweile gelernt, auch an manchen Stellen durchaus schmerzhaft. Ich würde noch einen anderen Begriff einbringen, der jetzt wieder ein bisschen psychologischer klingt, nämlich die Eigenverantwortung. Ja, also die Selbstorganisation setzt ja die Eigenverantwortung raus, sowohl auf individuelle Ebene als auch in einem System gedacht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Entwicklungsrichtung, in die wir hin müssen. Ja, also das sehe ich auf jeden Fall.
Vielleicht auch mit der eigenen Haltung schon mal anfangen. Es gibt ja immer gerne diesen Spruch, behandle einen anderen Menschen genauso, wie du eigentlich behandelt werden
wäre
möchtest.
Wäre schon mal eine nicht so schlechte Idee.
Genau, vielleicht auf die Organisation übertragen. Verhalte dich vielleicht genau so in der Organisation, wie du denkst, dass die Organisation gut funktioniert. Und vielleicht auch einfach mal die ein oder andere Regel, die es vielleicht auf dem Blatt Papier gibt, mal zu ignorieren und einfach auch mal zu machen. Gibt ja auch diesen schönen Spruch, lieber hinterher um Verzeihung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Eine gewisse Geschwindigkeit. Vielleicht nicht bei allem einfach so machen, aber es gibt durchaus viele Dinge, wo man auch einfach mal ins Tun kommen kann, ohne jeden dieser 1000 Prozessseiten sich vorher durchzulesen und zu machen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen, weil wir haben das Tiny House, in dem wir hier aufnehmen dürfen, leider nicht ewig lange, sonst könnte ich noch 2 Stunden mit dir weiterreden. Aber wir wollen ja noch ein bisschen über die Zukunft Personal laufen und hier mit dem einen oder anderen noch ein Gespräch führen.
Auf jeden Fall.
Ich habe noch eine Abschlussfrage. Die ist relativ lange. Ich formuliere sie einmal und dann kannst du noch mal etwas zu dir sagen. Also, viele unserer Zuhörer sind Führungskräfte, die versuchen, das Chaos der modernen Organisation und der Arbeitswelt eigentlich zu verstehen. Das ist ja, glaube ich, das, was wir auch versuchen, so ein bisschen aufzulösen.
Den gordischen Knoten, ja.
Genau, oft fühlen aber auch wir beide selbst uns ja auch in dieser Situation so ein bisschen unbeteiligt als Zuschauer. Wir können es manchmal nicht bestimmen. Also du wirst es auch als Beraterin wahrscheinlich kennen. Man steht da im Raum, man hat irgendwie alle Hände gebunden und kommt nicht weiter, wo man es ja vielleicht sogar weiß, wie es funktionieren
wann
könnte.
Kommt der drauf, wann
oder,
kommt der
oder,
drauf?
Oder welche Frage man stellen könnte. Aber manchmal funktioniert es nicht. Auf jeden Fall, dein Podcast lässt diese Zuschauer zu Akteuren werden, hoffnungsvoll. Was ist der eine Gedanke, den jeder Zuhörer nach jeder Folge am besten mitnehmen sollte, um zum Gestalter zu werden?
Was, wenn es doch geht? Ja, also einfach was, wenn es doch geht. Und es gibt hier so einen Spruch, den ich auch ganz oft am Ende von Vorträgen sage: Erlaube dir selbst, von dir selbst überrascht zu werden. Weil wir glauben so oft, ist schon zu wissen, was wir alles wissen und was wir alles nicht wollen und was wir alles mögen und nicht mögen. Und wir werden feststellen in Demut, dass das vielleicht ein Jahr später betrachtet ein totaler Bullshit war.
Vielleicht, da sind wir dann wieder bei dem Thema Agilität und Reflexion. Aber was wäre, wenn es doch geht?
Was wäre, wenn es doch geht?
So lassen wir es, glaube ich, einmal mal stehen. Genau. Oder was wäre, wenn es doch geht? Und damit können wir, glaube ich, sehr, sehr gut in die Zukunft blicken und schauen, was wir verändern können. Und ich glaube, da wird es noch viele Folgen bei dir geben. Bei mir wird es auch noch viele Folgen geben. Und vielen Dank, dass ihr uns hier einmal live bei der Zukunft Personal zugehört habt. Wir machen jetzt noch ein bisschen die Messe unsicher.
Auf jeden Fall.
Wenn ihr Feedback zu der Folge habt. Also ich verlinke euch alles, was die Jule gesagt hat, unten nochmal in den Shownotes. Falls ihr wieder erwarten ihren Podcast nicht kennen solltet, sucht einfach
ihr
mal
wisst,
nach
Footwork. Was ihr zu tun habt.
Auch den verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes, falls es den oder die eine Person gibt. Da könnt ihr da natürlich nochmal alle, ich glaube, das ist eben gesagt, über 300 Folgen, vielleicht so ein Wochenendprojekt nochmal nachhören. Sagt mir Bescheid, falls ihr es getan habt. Ansonsten schreibt mir doch sehr gerne an modernwork@seibert.group, falls ihr Feedback zu der Folge habt oder allgemein Feedback zum Podcast habt und sagt so, hey Florian, das eine Thema oder die eine Person, die fehlt hier noch, die musst du unbedingt mal mit reinholen, dann freue ich mich sehr gerne darüber. Ansonsten, Jule und ich stehen sehr, sehr gerne auf LinkedIn für Diskussionen zur Verfügung. Da werden wir auch den einen oder anderen Beitrag zu schreiben. Und dann hören wir uns in den Kommentaren hoffentlich wieder. Macht's gut, Jule. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke für die tollen Fragen. War wirklich eine wunderschöne Diskussion, ein schöner Austausch mit dir.
Macht's gut. Tschüss.